Herzlich willkommen zum Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und heute hört ihr eine Talkrunde und zwar mit meinem großartigen Kollegen Georg Jocham. Georg ist spezialisiert auf Entscheidungen bekommen. Wie genau er das macht, was er genau macht, das hört ihr gleich in dieser und in der nächsten Folge. Viel Spaß damit!
Entscheidungsblockaden sind die Erfolgsverhinderer Nummer 1 in Unternehmen. Dabei liegt es oft gar nicht an den Entscheidern, dass nicht entschieden wird. Es liegt an den Vorlagen, auf deren Basis sie entscheiden sollen. Warum das so ist und wie wir in Zukunft alle schnellere Entscheidungen erhalten, darüber spreche ich heute mit dem Autor von Schneller Entscheidungen bekommen, mit Georg Jocham. Georg ist Autor, Trainer und Speaker und als ehemaliger Berater, oh Gott, ist das schwierig hier, und Führungskraft, weiß er genau, wovon er spricht. Georg, herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
Hallo Anja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Hallo.
Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Ich habe ja schon ein bisschen was jetzt über dich erzählt. Wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Sprichst du aus eigener Erfahrung?
Ich spreche aus eigener Erfahrung, ja, aber das Thema habe ich erst gefunden, als mich ein Kunde darauf angesprochen hat. Also ich hatte das Thema gar nicht auf dem Radar, aber mir hat ein Kunde, heute ein großer Kunde von mir, die Frage gestellt, was sie denn machen sollen. Die Projektmanager gehen immer wieder zum Vorstand, haben dann immer nur 10 Minuten Zeit und die Termine funktionieren irgendwie nicht. Also die gehen dahin und am Ende ist der Vorstand nicht glücklich, weil der nicht wirklich versteht, worum es geht und weil es viel zu sehr ins Detail geht. Und die Projektmanager und Projektmanagerinnen sind auch nicht glücklich, weil die sich ja erhoffen Anerkennung und Wertschätzung vom Vorstand gesehen werden und weil sich die regelmäßig erhoffen, ja, hier weiter so oder jetzt Richtung ändern. Die erhoffen sich Entscheidungen und beides ist nicht passiert. Mhm. Und als sie mir das erzählt haben, habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich mache das seit 20 Jahren, aber mir war nie bewusst, dass ich es mache. Weil ich schon mein ganzes Leben oder mein ganzes Berufsleben lang Entscheidungen für Entscheider so vorbereitet habe, damit die auch entscheiden können. Und nach diesem Hinweis habe ich ein Geschäft draus gemacht.
Spannend. Warum ist es denn überhaupt so schwer, Entscheidungen zu bekommen? Was ist denn so aus deiner Erfahrung der Kardinalsfehler Nummer 1, den wir in der Regel machen?
Ich glaube, der Kardinalfehler, der ist so unglaublich banal, dass wenn du dir mal drüber Gedanken gemacht hast, ist der unglaublich offensichtlich. Der Kardinalfehler besteht darin, dass die Menschen, die von einem Entscheid eine Entscheidung haben wollen, schlicht nicht die Perspektive wechseln. Das heißt, ganz klar, ganz häufig ist das bei Projektmanagern, die immer wieder mit unterschiedlichen Menschen zu tun haben oder mit Experten, die irgendwo nach oben in der Hierarchie berichten, die nehmen so wie alle anderen Menschen auch, so wie du, Anja, und so wie ich, wir nehmen unsere Perspektive ein. Wir haben die Fachsicht drauf und dann setzen wir den Menschen diese Fachsicht auseinander. Nur der Entscheider entscheidet ja nicht auf Basis einer Fachsicht oder auf Basis einer Sicht des Experten, der entscheidet auf Basis seiner eigenen Sicht. Und wenn ich diese Übersetzungstätigkeit nicht vornehme, dann musst du der Entscheider machen. Das ist sehr, sehr mühsam und dann wird nicht entschieden.
Okay, aber also
denk vielleicht einfach an deine berufliche Vergangenheit. Du warst ja länger in der Bank, auch in Führungsposition.
Ja.
Wenn dir die Leute was vorgelegt haben, dann musstest du, so unterstelle ich jetzt mal, regelmäßig drüber nachdenken, was wollen die mir eigentlich sagen? Ja, was wollen sie von mir und was heißt das für mich? Und genau diese Übersetzungstätigkeit ist das, woran es scheitert.
Ja, verstehe ich. Aus der Sicht verstehe ich das. Aus Fachsicht ist es natürlich ein bisschen schwierig zu verstehen, weil es geht ja um ein Fachthema, was da entschieden werden soll. Gehört da dann überhaupt kein... Ja, also gehört die Fachkompetenz, gehört die denn da gar nicht rein?
Du, die Frage ist immer, an welcher Stelle. Man kann an der Stelle sehr radikal denken, aber es fällt den meisten von uns sehr schwierig. Ich darf mir die Frage stellen, wie viel dessen, was wir da fachlich haben in unserer Entscheidung, kann der Entscheider denn überhaupt verstehen? Und wenn du dir sehr, sehr ehrlich bist und den Entscheider mal nicht als die allwissende Müllhalde siehst, der alles weiß und alles kann, das ist ein Begriff aus dem Fraggles, nicht? Mhm. Also wenn du davon ausgehst, dass der Entscheider ja nicht alles wissen kann und nicht für alles ein Experte ist, häufig werden die Leute ja so gesehen, und du stellst dir vor, dass das sind Übermenschen, das sind die gar nicht. Die kommen aus einer Fachexpertise häufig, sind aber heute keine Fachexperten mehr oder vielleicht sind sie es nur mehr in dem Bereich, wo sie es auch früher waren, wo sie herkommen und du denkst darüber nach, wie viel von deinen Zahlen, Daten, Fakten, die du da auf den Tisch legst, wie viel der Entscheider selbstständig verstehen und interpretieren kann, dann kommst du relativ häufig zum Schluss, vor allem wenn es technisch wird, der Entscheider kann das gar nicht. Das heißt, der braucht dich als Expertin, der braucht dich als Experten für die Interpretation. Auf Basis der Zahlen, Daten, Fakten kann der Entscheider ja gar nicht entscheiden. Er braucht die Interpretation und damit tritt die Interpretation in den Vordergrund. Mhm. Aber ich entschärfe es gleich ein bisschen. Ich sage, nimm die Zahlen, Daten, Fakten und gib sie ins Backup, da dürfen sie sein. Mhm. Aber für sich und isoliert genommen sind die regelmäßig fast wertlos.
Mhm. Okay. Du sagst.
Das ist hart, oder?
Ja, also so, ich sag mal, aus der Entscheiderperspektive verstehe ich das sehr gut. Wenn du jetzt sagst, Zahlen, Daten, Fakten interpretieren, also man kann ja Dinge auf ganz viele verschiedene Arten interpretieren. Auf welche Art soll ich denn meine Zahlen, Daten, Fakten interpretieren?
Naja, du als Experte, ich gebe dir ein Beispiel. Du als Experte hast eine Grafik vor dir oder du hast eine Tabelle vor dir. Mhm. Und wenn du diese Grafik oder wenn du mit diesen Zahlen und mit diesen Daten Übung hast, dann siehst du die Grafik an und du weißt, was da steht. Mhm. Das heißt, da gibt es keinen langen Denkprozess mehr, du siehst das an und du verstehst das. Mhm. Das ist, ich mache jetzt ein Beispiel, weil ich komme aus der Werkstoffecke, wenn du als Maschinenbauer ein Eisenkohlenstoffdiagramm siehst. Mhm. Ja, das ist für jemanden, der das nicht gelernt hat und nicht über Jahre damit gearbeitet hat, ist das spanische Dörfer, du verstehst kein Wort. Mhm. Für jemanden, der geübt ist, der wirft einen Blick drauf, der weiß sofort, wo der Stahl ist, welche Eigenschaften der hat, der weiß alles. Ja? Mhm. Und genau diese Situation, die hast du ganz häufig, wenn jetzt ein Techniker, es kann ein ITler sein, es ist wirklich wurscht, aus welcher Expertise, wenn der zum Entscheider kommt, der sieht das auf Basis seiner Unterlagen, der sieht da was raus und wenn er nicht die Perspektive wechselt, dann hält er dem Entscheider die gleiche Tabelle oder das gleiche Diagramm vor die Nase und sagt, laut oder in Gedanken, hier, sieh doch. Und der Entscheider sieht nichts. Mhm. Deswegen, ich behaupte gar nicht, dass der Experte oder der Projektmanager da viel heruminterpretieren muss oder dass er unterschiedliche Interpretationen wählen muss. Es reicht, dass der Experte, der Projektmanager, die untere Führungskraft das transportiert, was er selber sieht und was er selber interpretiert. Das reicht vollkommen. Das muss aber sehr bewusst tun, weil diese Interpretation beim Entscheider nicht passieren kann, weil da ganz häufig das Fachwissen fehlt.
Okay. In der Situation stellt sich mir dann ja wieder die Frage, also ich sage das ja auch, dass Entscheider oder Führungskräfte keine Fachkräfte sein müssen, sondern die müssen eben das große Ganze sehen. Wenn ich mir das so anhöre, stellt sich mir aber doch wieder die Frage, vielleicht müssen es doch Fachkräfte sein. Wie würdest du diese Frage beantworten?
Ob Führungskräfte Fachkräfte sein müssen? Mhm. Schau, in den meisten Unternehmen sind Führungskräfte ja ehemalige Fachkräfte. Mhm. Das heißt, die meisten Mitarbeiter kommen ins Unternehmen rein, erlangen eine gewisse fachliche Expertise und gehen erst dann in Führung. Das heißt, einen gewissen fachlichen Background haben Führungskräfte ja. Mhm. Und für mich ist die Frage weniger, ob sie das sollten oder ob sie das nicht sollten. Also es ist für mich keine normative Frage, sondern für mich ist die Frage, wie ist die Situation, in der ich gerade bin. Denn nimm den Bereichsleiter und eine Bereichsleiterin. Mhm. Die arbeiten, und das weißt du aus eigener Erfahrung, das wissen wir beide, die arbeiten regelmäßig nördlich von 60 Stunden pro Woche. Mhm. Ja, also das wird nicht immer gesehen, aber das sind Leute, die arbeiten viel. Damit die so viel arbeiten oder damit die überhaupt mit 60 Stunden auskommen, müssen die schon ganz gut organisiert sein.
Ja.
Das heißt, wenn die regelmäßig halbe Tage in Meetings versitzen, dann schaffen sie das gar nicht, weil dann müssen sie das Wochenende mit dazu nehmen, damit sich das alles ausgeht. Es ist einfach die Situation in den meisten Unternehmen und in allen Unternehmen, die ich kennengelernt habe. Das ist die Realität. So, jetzt hast du diesen Bereichsleiter und der hat eine gewisse Fachkompetenz nicht. Und jetzt kannst du natürlich sagen als Experte, das wäre schön, wenn der die hätte. Und weißt du, was dann passiert?
Na?
Ganz häufig sagen Experten, so, das muss ich dem jetzt mal richtig erklären, ausführlich, damit der das auch entscheiden kann, weil damit er entscheiden kann, muss der zum Experten werden. Und ich sage dann immer ketzerisch, Experten versuchen Manager auszubilden.
Ah, okay.
Machen dann Termine mit denen, 2-Stunden-Termine, 3-Stunden-Termine. Entscheider hassen diese Termine, kürzen sie ab. Und das Motiv der Experten in diesen Terminen unausgesprochen ist, den Entscheider auszubilden, damit er all die Zahlen, Daten, Fakten so interpretiert, wie ich das interpretiere, und dann kann er mir folgen. Und dieser Weg, der mag funktionieren in einer idealen Welt. In einer idealen Welt, wo Entscheider sich Zeit nehmen können, in allen Fachgebieten Experte zu werden. Nur in der Welt leben wir nicht. Das heißt, die Leute haben wenig Zeit, die Leute haben keine Zeit für 2 oder 3 Stunden Termine, die haben regelmäßig nur eine halbe Stunde für solche Termine. Das heißt, diese Transformation zum Experten schaffst du auf der Ebene, wo die Zeit schon so knapp ist, die schaffst du dort nicht. Und die Leute sind nicht dazu bereit.
Ja.
So, und deswegen gehe ich den anderen Weg. Ich sage, du kannst dir schon wünschen, dass sich der Bereichsleiter oder der Vorstand oder wer auch immer ändert. Das darfst du dir alles wünschen. Aber ich glaube, es gibt einen Satz von Giuliani, der mal gesagt hat, Hope is not a strategy. Das wird in den meisten Fällen schlicht nicht passieren. Und deshalb sage ich, lieber Experte, lieber Projektmanager, überleg dir doch, was du machen kannst, und da gibt es einen Weg, nämlich lern, Entscheidungen so vorzubereiten und Entscheidungen so aufzubereiten, dass Entscheider innerhalb von 10 Minuten und verbindlich und verlässlich entscheiden. Dann hast du die Frage der Ausbildung gelöst. Also die Frage, müssen Führungskräfte Fachexperten sein, die stelle ich mir gar nicht. Ich schaue mir an, was da ist und arbeite damit.
Ja. Ich halte es da ja mit Steve Jobs. Ne? Ich stelle Leute nicht ein, damit ich ihnen sage, was sie machen sollen, sondern damit sie mir sagen, was ich machen soll. Also ne, das ist für mich so ein Leitsatz. Nur sie müssen halt schnell zum Punkt kommen. Ne? Sie müssen mir sagen, das und das sollst du machen, aus dem und dem Grund. Aber die Fakten können sie dann gerne für sich behalten. Das war immer so mein Thema.
Ja, hundertprozentig. Und ganz, ganz viele Entscheider sehen es auch genauso. Die wollen selber entscheiden. Die wollen gut beraten sein und sie wollen, dass die Leute zum Punkt kommen. Und genau an der Stelle scheitern viele Menschen, die gerne im Detail sind, weil die sagen, naja, ich komm eh zum Punkt, wenn ich dir vorher erklärt habe, was du alles wissen musst. Und merkst sofort, da gibt es einen Widerspruch.
Ja.
Weil zuerst erklären, was du alles wissen musst und zum Punkt kommen, das eine ist das Gegenteil des anderen. Und da, ich nehme gerne den Experten oder die Fachkraft. Wenn ich im Detail bin und der Meinung bin, mein Entscheider muss alle Informationen haben, damit er auf der Basis dann zum gleichen Schluss kommt wie ich, dann kann ich eben nicht zum Punkt kommen. Und das ist ein riesiger Change im Kopf, ein riesiger Wandel im Mindset, dass ich halt nicht alles erklären muss, bevor ich den Entscheidungsvorschlag liefere, sondern dass ich gleich zu Beginn sagen darf, was ich vom Entscheider will, was ich empfehle, was er davon hat, und erst später erkläre die Details. Wenn sie denn gefragt sind, häufig sind sie das ja gar nicht.
Also gehst du tatsächlich so vor, dass du sagst, lieber Herr Chef, ich bin heute da, um eine Entscheidung für XY zu bekommen. Meine 2 oder 3 Vorschläge sind A, B und C. Ich präferiere B aus dem und dem Grund. Viel Spaß damit. Ist das so deine Vorgehensweise?
Im Wesentlichen ja. Im Wesentlichen ja. Weil, und jetzt denk mal zurück, an deine Zeit, ich glaube, du warst auf Ebene Bereichsleitung und ich auch, überlegen wir mal, wie war denn das damals, als wir viel gearbeitet hatten, als wir Direct Reports hatten, die vielleicht jeder eigene Mitarbeiter hatten, und die sind dann zu uns gekommen, was haben wir uns denn gewünscht? Haben wir uns gewünscht, dass die uns alles erklären? Nein, wir haben uns gewünscht, dass die zu uns kommen, dass die uns im ersten Satz sagen, was sie von uns eigentlich wollen.
Ja.
Ja, damit ich mal sortieren kann, was später kommt. Nicht 10 Minuten Smalltalk, nicht 10 Minuten Rahmenerzählung, um dann zu sagen, übrigens Chef, ich möchte das und das, sondern sag mir im ersten Satz, was du willst, dann sag mir im nächsten Satz, so, was ist der Kontext, was sind die Optionen, was ist deine Empfehlung und was habe ich davon. Mhm. Und dann bin ich in der Lage, sehr, sehr schnell zu entscheiden, und wenn ich es nicht bin, dann stelle ich die Fragen und dann darfst du mir die Details liefern, aber nur dann.
Ja, okay. Ich verstehe das. Wie viele Möglichkeiten empfiehlst du? Also ich habe ja jetzt gerade gesagt, ne, so A, B oder C oder nur A und B oder nur eine Möglichkeit, 5 Möglichkeiten. Was ist so deiner Erfahrung nach die ideale Entscheidungsvorlage? Zwischen wie vielen Möglichkeiten wollen wir entscheiden?
Also Empfehlung gibt es immer nur eine.
Ja.
Also das heißt, es gibt eine Empfehlung, es gibt immer nur eine. Und bei den Optionen, also ich stütze mich ja gerne auf Wissenschaft ab, damit wir nicht zu sehr mit Hausverstand und Hörensagen arbeiten, aber dazu gibt es tatsächlich sehr, sehr wenig. Mhm. Also beim Entscheiden im Firmenkontext gibt es da kaum Studien. Deswegen, ich mache es ganz einfach. Ich sage, hab 2 ernstzunehmende Alternativen. 2. Und zwar 2 ernstzunehmende Alternativen heißt, also ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt die Geschichte, dass Kissinger immer gesagt hat, wenn ich zu Nixon gegangen bin, also der ehemalige amerikanische Präsident, habe ich über 3 Optionen. Option A, atomarer Erstschlag. Option B, Kapitulation. Und Option C, mein Vorschlag. Mhm. Und klar, Nixon hat in dieser Episode, in dieser Anekdote, die natürlich nicht ganz wahr ist, natürlich immer den Vorschlag von Kissinger angenommen. Mhm. Und ich behaupte, das kannst du mit erwachsenen Entscheidern nicht machen. Das heißt, nimm wirklich Optionen, die seriös sind, die seriös geprüft sind und mit denen du auch leben kannst. Mhm. Und davon 2, maximal 3. Und als kleinen Trick, den wissen wirklich nur wenige, sage ich, und dann nimm auf jeden Fall noch eine weitere Option auf, nämlich, du kannst ja sagen, lieber Entscheider, sie fragen sich vielleicht, ob wir das Thema wirklich heute entscheiden müssen. Und ganz ehrlich, müssen wir nicht. Mhm. Aber wir sollten wissen, was dann passiert. Das heißt, ich nehme immer die Option, wir entscheiden es heute nicht, als dritte Option auf.
Ah, okay.
Und das, dann passiert das Magisches, ja. Nämlich das, was in vielen Entscheidungsmeetings passiert, nämlich dass nicht entschieden wird oder dass wir uns entscheiden, uns nicht zu entscheiden, das verschwindet dann. Mhm. Nicht 100%, aber weitgehend.
Mhm. Ja, aber das ist ganz schlau, weil diese Option wird ja in der Regel gar nicht ausgeführt, und das richtig noch mit als Entscheidungsgrundlage mit reinzunehmen, finde ich eine super Idee.
Funktioniert auch ganz ausgezeichnet. Es ist halt neu und man muss sich trauen und man muss es richtig framen, sagt man, glaube ich. Also wenn man reingeht und sagt, ich habe jetzt einen Podcast gehört und der hat gesagt, soll ich Ihnen das vorlegen, weil Sie, Idioten, entscheiden ja sonst nicht.
Ja, das ist vielleicht nicht ganz klug.
dann ist das eher ehrlich, aber es wird nicht funktionieren. Und wenn ich sage, lieber Entscheider, wir tun immer so, als müssten wir das alles heute entscheiden, das müssen wir gar nicht. Wir können das auch so in 2 Wochen entscheiden, bei uns im nächsten schon fix oder wenn das Gremium das nächste Mal zusammentritt, behandeln wir als Subtext, behandeln wir uns doch gegenseitig als erwachsene Menschen. Ich zeige Ihnen alle Optionen und nicht nur die offensichtlichen. Und bei den Optionen gehört auch dazu, wir entscheiden uns heute nicht. Mhm. Und wenn du das machst und du kommunizierst das sauber und wertschätzend, dann wird was Interessantes passieren, nämlich dieser Elefant im Raum, das Thema, das steht im Raum, keiner spricht drüber, es steht auf keinem Blatt, es ist einfach nicht präsent, wird von einem wahrscheinlichen Szenario zu einem Szenario, das fast gar nicht mehr passiert ist. Mhm. Super schöner Trick.
Ja, das ist ganz cool. Also es gibt ja auch diesen schönen Merksatz, man kann nicht nicht entscheiden, weil wenn du nicht entscheidest, das ist ja auch eine Entscheidung und dann passiert ja trotzdem etwas. Es gibt ja Konsequenzen.
Genau. Ja, klar. Und genau über die Nichtentscheidung sprechen wir häufig nicht, weil wir sie scheuen. Ich bin jetzt der Projektmanager, ich brauche eine Entscheidung. Deswegen, es wird nicht entschieden, das schiebe ich ganz weit weg und hoffe, dass es nicht passiert. Und das Gemeine ist, es passiert genau schon.
Ja.
Was du eben gesagt hast, man kann nicht entscheiden. Ich nehme diesen Satz und auch den Entscheider ernst, indem ich sage, lieber Entscheider, du kannst dich auch entscheiden, nicht zu entscheiden. Und das darfst du. Du bist der Entscheider, du darfst alles entscheiden. Und deswegen male ich dir diese Option auch mit auf und dann wird diese Option deutlich weniger wahrscheinlich und für alle gut.
Ich finde diesen Satz ganz gut, was du gerade gesagt hast. Lieber Entscheider, ich nehme dich ernst und also so du bist derjenige, der eben entscheidet. Ich glaube, dass das im Mindset von vielen, war es bei mir teilweise früher auch nicht, gebe ich ganz ehrlich zu, gar nicht so verankert ist, ne? So, sondern da wird oft, geschehen oft solche Gedankenspiele, so nach dem Motto, ja, der ist ja blöd, der entscheidet nicht oder der ist entscheidungsschwach oder die Entscheider werden in ihrem Job eben zu entscheiden ja oft auch nicht ernst genommen. Du gehst da ja ganz anders ran, ne?
Ja, weil sie auch nichts hilft. Also den Satz, den ich höre den nicht am häufigsten, aber ich höre ihn immer wieder, der ist, die Idioten da oben entscheiden nicht.
Ja, ja.
So, und wenn ich mit Menschen arbeite, die im ersten Schritt sagen, die Idioten da oben entscheiden nicht, und ich sage denen, ich kann euch helfen, damit ihr die Entscheidungen kriegt, nämlich ihr kriegt mehr Überzeugungskraft, ihr wisst, wie ihr Entscheidungen besser aufbereitet, dann sagen die, stopp, will ich nicht, weil das ist gar nicht mein Problem. Die Idioten da oben entscheiden nicht. Mit denen musst du arbeiten. So, deshalb, vollkommen richtig von dir beobachtet, das ist ein Wandel im Kopf, der auch wirklich Zeit braucht, weil von dem Satz, die Idioten da oben entscheiden nicht, ist es ein weiter Weg zu, ich kann etwas an meinem Verhalten ändern, damit die da oben entscheiden.
Ja.
Und das ist das Schwierigste in meiner Arbeit, sage ich ganz ehrlich, dass sich in Wirklichkeit zwei Seiten relativ unversöhnlich gegenüberstehen, ohne miteinander zu sprechen. Das heißt, die unten sagen, die Idioten oben entscheiden nicht, dabei bräuchte ich doch für mein Projekt eine Entscheidung. Ja, und wenn sie entscheiden, dann hinterfragen sie es eine Woche später wieder und ja, wie soll ich hier arbeiten? Sauladen? Und die oben sagen, ich würde gerne entscheiden, weil ich will das, das Unternehmen braucht das, aber die Leute stehlen mir die Zeit, kommen nicht zum Punkt, legen mir Unterlagen auf den Tisch, die ich bis zur letzten Seite lesen muss, um zu verstehen, worum es überhaupt geht. Und entscheiden kann ich damit erst recht nicht, weil Informationen fehlen. Und die beiden Seiten, also die sprechen ja auch nicht miteinander, sondern da gibt es diese Vorurteile auf beiden Seiten. Da haben wir eine große Umfrage Anfang 2019 gemacht. Jeder glaubt, der andere muss was ändern und keiner ändert was.
Ja.
Ganz für fast allen großen Unternehmen, die ich kenne.
Ja.
Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Georg Jocham, meinem großartigen Kollegen. Wenn du den zweiten Teil hören willst und wie man die Einstellung ändern kann, dass man nicht auf den anderen wartet. Georg und ich, wir haben uns dann noch weiter drüber unterhalten und das hörst du sofort in der nächsten Folge. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, wenn du gleich in die nächste Folge des Natural Leadership Podcasts springst. Bis gleich!